Okay, Esther, ich heiße dich herzlich im Copywriting MBA Podcast willkommen als mittlerweile bestvorbereitetsten Gast, den ich jemals in irgendeinem Podcast hatte. Ich hatte Hermann Scherer, Markus Havnik, Ralf Danner, keine Ahnung, Leute, die manche kennen, manche nicht kennen. Niemand war so gut vorbereitet wie du. Wie geht's dir damit? Als erste Frage.
Es geht mir sehr gut. Ist das schon jetzt der Podcast? Also, gibst du mir Bescheid, wann er startet? Oder
Wir laufen. Es läuft jetzt schon.
warte,
All das hören die
what?
Leute. Die hören die
Oh,
Live.
ja. Hallo, People. Ach so, warte mal, wie? Du meinst es live? Okay.
Lass es
Hallo.
raus.
Ja, es
Kann
geht
man
mir
auch
gut
anschneiden.
damit.
Also du bist auf jeden Fall die bestvorbereitetste Gast. Die Gast. Die
Die
Gastfrau?
Gast. Gästin,
Die Gast.
glaube ich. Die Gast.
Vorbereitet. Also du hast Fragen dabei, das finde ich cool. Da bin ich gespannt. Also hast du so Themen oder hast du Fragen?
Nee, ich habe keine Fragen, ich habe Themen. Ich habe so zwei große Themenbereiche, wo ich dachte, das wäre interessant irgendwie.
Okay, das ist cool. Lass das sehr gerne mit einfließen. Was ich spannend finde, weshalb ich mir auch gedacht habe, so mit dir wäre es lustig, mal einen Podcast hier aufzunehmen, ist, du stichst ja so ein bisschen raus in der Copywriting-Landschaft, also im Copywriting, MBA und so weiter, weil obwohl du Anfang 20 bist und reist, kriegst du es trotzdem hin, deine Selbstständigkeit beständiger aufzubauen als manche Leute, wo man sagt, okay, die haben Erfahrung mit Beständigkeit. Die sind jetzt 20 Jahre im Job gewesen. Oder die haben Haus und Familie und Kinder und haben ein Homeoffice und sollten das genauso durchziehen können. Und da schaffst du es trotzdem beständig zu sein. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die dich halt ausgezeichnet hat zum letzten Jahr mit deiner Entwicklung in der Selbstständigkeit. Was würdest du sagen, ist eine Sache, die dir hilft mit dem Reisen, auf Madeira leben und so weiter und im ersten Jahr der Selbstständigkeit sein, das dir erlaubt, beständig dran zu bleiben? Hast du das von zu Hause so mitbekommen? Warst du einfach früher schon ultradiszipliniert oder was ist es?
Also zum einen muss ich sagen, reise ich nicht wirklich viel. So, bin auch in meinem Standort immer sehr beständig. Was mir dabei hilft, beständig zu sein, ist, glaube ich, also ich glaube, ich war schon immer relativ zielstrebig, aber ja, ich glaube, ich habe einfach früh für mich erkannt, dass Sachen halt nur funktionieren, wenn man länger dran bleibt. Und ich war ja vorher auch, sage ich mal, seit ich ein Kind bin, auf einer Kunstschule und ich glaube vielleicht auch ein bisschen von zu Hause aus, weil in meiner Familie sind sehr viele Musiker. Und was wir halt auch als Kinder, sage ich mal, schnell beigebracht oder früh beigebracht bekommen haben, ist, wenn du wirklich gut in etwas werden willst, dann musst du es halt jeden Tag machen und halt auch langfristig durchziehen. Und so viele wenige Sachen, also ich kann mich noch erinnern, als ich jünger war, wollte ich nicht Klavier spielen, sondern ich wollte Schlagzeug lernen. Und mein Vater hat dann gesagt, okay, aber nur wenn du erstmal so irgendwie, glaube ich, einen Monat jeden Tag mit mir sozusagen Theorie übst und ich dann sehe, dass du es sozusagen ernst meinst und dann kaufe ich den Schlagzeug. Und also wahrscheinlich, ja, also um auf deine Frage zu antworten, wahrscheinlich spielt da schon auch irgendwie Erziehung und irgendwie Elternhaus mit rein. Aber trotzdem, also ich glaube, ich habe ja auch Geschwister und die sind ja auch unterschiedlich. Ich glaube, es ist einfach Leidenschaft. Also ich bin einfach leidenschaftlich für das, was ich mache.
Jetzt ist natürlich die Frage, die ich mir stelle. Hast du Schlagzeug bekommen?
Ja, klar. Ich habe jahrelang Schlagzeug gespielt.
Cool, okay, das ist ein Instrument, das sehe ich auch bei dir. Das hätte ich auch gerne gehabt, aber so verständlicherweise war so die Perspektive meiner Mutter, die Kopfschmerzen will ich mir nicht geben.
Ja. Also es gibt ja auch
Hattest du so
elektrische
ein richtiges,
Schlagzeuge.
hattest du ein richtiges Schlagzeug oder so ein elektrisches?
Ich
So
hatte
mit
ein
Kopfhörern.
elektrisches, aber ich hatte sozusagen in meiner Musikschule und dann später auch in meiner richtigen Schule hatten wir halt so einen Musikraum und da war ein akustisches Schlagzeug. Also ich konnte schon ordentlich Lärm machen auch, ja.
Cool. Ja, das übersehen, glaube ich, Leute von außen gerne mal, was du jetzt auch angesprochen hast, dass Kunst nicht so ein Hu-Hu-Hu, ich mache nur, wenn die Muse mich küsst, irgendetwas, sondern es ist halt einfach Disziplin, so wie
Ja.
ein Sport, wie, keine Ahnung, wie ein Business, wenn du da drin gut werden willst. Und ich weiß, du fragst mich manchmal nach Buchempfehlungen und ich finde das ja auch immer spannend. Ich freue mich sehr, wenn jemand mich nach Büchern fragt, so, weil ich Bücher lese und Bücher toll finde und mir dann oft zu den Situationen einfällt, was der Person helfen würde. Aber man kann halt Leuten keine Bücher empfehlen, wenn die nicht danach gefragt haben, weil dann werden sie es halt nicht lesen, weil ein Buch lesen ist halt nicht irgendwie eine 20 Minuten Netflix-Episode anschauen. Mhm. Und da habe ich dir Stephen Pressfield als Autor empfohlen und der spricht ja ganz viel drüber und ich glaube, deswegen hast du den vielleicht auch gefeiert, weil er genau das anspricht, eben so die Straightness vielleicht, die es in der Kunst braucht, um das so zu machen, dass es gut ist, aber auch, dass man sich da drin, wie sagt man so, veräußern, dass man eine Ausdruckskraft
verwirklichen. Hat,
ne? Wenn ich jetzt mal einen Pinsel in die Hand nehme oder eine Gitarre, dann habe ich da keine persönliche Ausdruckskraft drin. Ich muss erst gut darin werden und dann kann ich die Sprache sprechen.
Ja. Finde ich auch sehr cool, auch spannendes Thema. Das ist eins von den Themen tatsächlich, die ich mir die ich mir auch aufgeschrieben hatte, so die Bücher, die du mir empfohlen hast, weil die lese ich tatsächlich immer sehr, sehr gerne. Bei Stephen Springfield fand ich halt den Gedanken sehr, sehr einleuchtend irgendwie, was ich auch, sage ich mal, schon früh bei mir irgendwie gesehen habe, in Bezug jetzt auf Kunst. Und zwar, dass halt Kunst machen einfach sehr, sehr oft einfach nur, wie soll ich sagen, trotzdem durchziehen, obwohl man gerade keinen Bock hat. So, das sehen halt, glaube ich, viele Leute bei Kunst nicht. Und ich meine, Copywriting ist ja auch eine Form von Kunst, also Schreiben ist es ja auch kreativ. Und oft ist man dann in Situationen, wo man denkt, boah, eigentlich, jetzt gerade hat mich die Muße nicht geküsst, aber du musst es halt trotzdem machen. Und wenn du es machst, so diese, es ist wie so eine Befreiung. Ich weiß nicht, ich fühle mich danach irgendwie so, es gibt mir so einen ähnlichen Kick wie irgendwie kalt duschen. Es ist so ein sich überwinden und danach kann man sich irgendwie vielleicht auf die Schulter klopfen oder man weiß irgendwie so, okay, ich habe es geschafft, ich habe mich selber überwunden. Ich finde, das ist einfach eins der größten Gefühle irgendwie, was man empfinden kann. Und ich finde, das beschreibt auch Stephen Springfield sehr, sehr gut in diesem Buch und so diesen Prozess von Amateur zu Professional, nennt er das ja dann. Fand ich sehr, sehr, sehr spannend und wünsche ich mir, dass ich das Buch schon vor ein paar Jahren gelesen hätte. hätte mir auf jeden Fall auch damals schon sehr geholfen.
Ja, ich weiß noch, also auch noch kurz für diejenigen zuhören, er ist Stephen Pressfield, wenn man es nachschauen möchte. Das erste Buch, was ich empfehlen will, ist The War of Art. Es gibt auch eine deutsche Version, deren Titel ich jetzt nicht genau benennen kann, aber es geht so, ich glaube, kreative Blockaden lösen und Durchbrüche erleben oder sowas. Ist natürlich der deutsche Titel jetzt ein bisschen auf die Nase gebunden, aber er trifft zu, finde ich. Und ein Kernkonzept, wovon er spricht in dem Buch, ist das Thema eines unsichtbaren Widerstandes, den wir alle empfinden, wenn wir etwas angehen wollen, das uns etwas bedeutet. Das kann das erste Buch schreiben. Ein Bild malen, jemanden auf ein Date ausfragen, ausbitten, to ask someone out. Das kann genau, das kann sein Business starten, all die Dinge, eine Familie, eine schwere Unterhaltung starten, so, da kommt dann auf einmal 50.000 Sachen auf, die auf einmal wichtiger sind. Und wenn man das Buch liest, finde ich, dann fällt es einem halt schwerer, da sich dumm zu stellen und so zu tun, als läge es nicht an einem selber. Weil davor kann man noch so sehr sagen, ich war abgelenkt oder ich kann mich nicht konzentrieren oder das war so dringend. Und wenn man es dann gelesen hat, dann denkt man sich, warte mal, ich muss jetzt gerade nicht aufräumen. Ich habe mir gerade gesagt, ich mache jetzt das. Ich muss jetzt nicht gerade meine E-Mails checken und Social Media irgendeine Nachricht beantworten oder sowas. Ich habe mir das gerade vorgenommen. Und ich bin da auch bei dir. Das ist wie so ein kalt duschen oder so ein Workout, wo du danach, wenn du es gemacht hast, du weißt so, ich habe gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Und das fühlt sich einfach gut an, würde ich sagen.
Ja, sehr, sehr. Und ich glaube, was vielleicht auch so ein Trugschluss ist, den viele machen, ist so, dass wenn man es einmal überwunden hat, hat man es irgendwie geschafft. Mm. Aber es ist halt in Realität, was ich auch bei mir beobachte, es ist halt jeden Tag aufs Neue, sag ich mal, so dieser innere Kampf, in Anführungszeichen. Aber irgendwie mit der Zeit habe ich das Gefühl, das ist wie so ein Muskel, den man trainiert. So dieses sich innerlich überwinden oder dein Schweinehund überwinden, wie man es nennen will. Und so wie man in allen Sachen besser wird, wenn man sie wiederholt, wird man halt auch darin besser, wenn man es öfter macht. Und ich glaube vielleicht, weil du am Anfang noch diese Frage gestellt hast mit der Beständigkeit, ich glaube, dadurch, dass ich das ja jetzt schon ein bisschen länger mache, ist vielleicht bei mir dieser Muskel trainierter von der Beständigkeit oder von dem sich jeden Tag überwinden, es zu tun. Und im Grunde genommen, glaube ich, kann jeder dahin kommen, unabhängig davon, wie er jetzt erzogen wurde oder geprägt wurde von seinem Elternhaus. Das ist wie so ein Workout, aber mental.
Ja. Ja. Ja, ich hatte zum Beispiel jetzt das, wie du es beschreibst, nicht in meinem Elternhaus. Ich weiß, bei mir war es halt ein bewusster Prozess. Ich glaube, der kam durch Kampfsport ran. Dann irgendwann habe ich dieses Buch entdeckt und so andere Bücher. Und ich glaube, man findet halt, man kann immer so nach Referenzerlebnissen gucken. Wenn man noch nie, wenn man sagt, okay, ich habe nie etwas durchgezogen, so irgendwas wird man durchgezogen haben. Und wenn es ist, in einem langweiligen Job jeden Tag zu performen und seine Aufgaben zu machen. So, das ist ja auch eine gewisse Beständigkeit, da nicht gefeuert zu werden. Und natürlich gibt es Abstufungen. Ich finde da immer inspirierend, also das ist, was mich extrem abholt, ist so diese Dokus und Filme über Sportler, über irgendwelche krassen Performer.
Ja.
Hast du Filme oder Dokus, die du sehr feierst, wo du sagst, das inspiriert dich, weil du auch so sagst, so Leidenschaft und Kunst ist so am Kern dessen, was dich dazu treibt, das zu machen?
Kannst du die Frage nochmal sagen? Du warst kurz weg.
Ja, schneiden wieder. Die Frage war, hast du bestimmte Filme oder Bücher, wo du sagst, die sind für dich sehr inspirierend in die Richtung, also weil du auch meintest, dass Kunst da eine wichtige Rolle und eine große Grundlage für dich gespielt hat, jetzt in der Selbstständigkeit loszulegen.
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, was hat mich inspiriert? Sehr, sehr unterschiedliche Künstler und Fotografen und auch Philosophen. Also zum einen auf jeden Fall Wolfgang Thielmanns. Das ist ein zeitgenössischer Fotograf, der halt viele, viele Jahre immer, sage ich mal, so kommerzielle Jobs abgelehnt hat und einfach nur seine Kunst durchgezogen hat, bevor er super erfolgreich war. Einfach weil er so fest daran geglaubt hat, dass er erfolgreich sein wird. Und ich sag mal, die meisten Fotografen machen ja auch so Sachen nebenbei, die dann nicht unbedingt ihrem künstlerischen Ausdruck entsprechen. Aber er war so, nein, ich ziehe einfach nur meine Sache durch. Und mittlerweile ist er halt einer der, ja, sag ich mal, besten Fotografen im künstlerischen Bereich, die es gibt. Also Wolfgang Thielmanns. Und wer hat mich noch inspiriert? Auf jeden Fall auch so ein bisschen klischee-mäßig Frida Kahlo. Einfach so diese Geschichte von, wo sie halt irgendwie im Bus diese Verletzungen erlitten hat als junge Dame und dann halt nur noch im Liegen mit so einem Gipskorsett malen konnte und wie sie dann aus dem Bett sozusagen ganz viele Gemälde gemalt hat. Fand ich auch sehr inspirierend. Ansonsten ist vielleicht jetzt so ein bisschen weit hergeholt, aber ich habe auch relativ früh Also sprach Zarathustra von Nietzsche gelesen. Und da ist ja auch die Geschichte von Zarathustra, wie er sich so ein bisschen, also was heißt bisschen, eigentlich komplett abwendet so von der Zivilisation und halt sein eigenes Ding macht, auch wenn es vielleicht die anderen oder das Volk sozusagen um ihn rum nicht wirklich versteht. Aber so dieses, wie soll ich sagen, so vorne wegzugehen, ohne jetzt unbedingt so viel darauf zu achten, ob alle um einen rum das unterstützen oder direkt schon verstehen, wozu es gut ist. Das hat mich auf jeden Fall auch schon sehr früh sehr inspiriert. Ja.
Du hattest jetzt gerade diesen zeitgenössischen Fotografen angesprochen, so von wegen, der hat einfach sein Ding gemacht, ungeachtet dessen, wie erfolgreich das ist, bis er halt den Durchbruch hatte. Und ich glaube, das ist so ja, der feuchte Traum eines jeden Kunstliebhabers oder jemand, der sich kreativ sieht, so, ich mache einfach mein Ding und irgendwann kommt der Durchbruch. Und Copywriting ist ja dann ein bisschen anders, ne, weil man geht einfach direkt auf das gewissermaßen, was funktioniert, aber wird auch besser in der Kunst. Und das finde ich halt so einen coolen Sweet Spot daran, weil du hast ein kreatives Outlet, gleichzeitig kann das dir schon mehr Flexibilität und Freiraum und Cash eben in deinem Leben geben. Und dann hat man halt Spielraum, um, keine Ahnung, sich der Musik zu widmen, wenn man es möchte. Oder auch hat das Cash, um dann eine Studioaufnahme zu machen oder sowas. Ich feiere auch diese Hardcore-Künstler, aber ich finde, im Business muss man vorsichtig sein, wie viel man sich von den Glaubenssätzen abschaut. Weil sonst ist man halt lange frustriert und sagt, ich ziehe meine Business-Idee durch, bis sie funktioniert, aber vielleicht funktioniert sie nicht.
Ja. Nee, das stimmt, das sehe ich auch genauso. Also ich glaube, bei Copywriting ist schon auch ein großer Vorteil, dass man halt ziemlich früh und ziemlich schnell irgendwie Feedback bekommt vom Markt und auch von seinen, sage ich mal, Mitstreitern. Also es ist auf jeden Fall sehr viel interaktiver in dem Sinne jetzt als Kunst, weil man sitzt nicht einfach allein in seinem Kämmerlein und macht, bis halt irgendwas bei rauskommt, sondern es ist halt direkter Austausch, direkter Kontakt und halt auch dementsprechend schnellere Ergebnisse.
Ja. Ich bin gespannt, was du gleich dir als zweites Thema aufgeschrieben hast. Ist ja saucool, muss ich mir nichts ausdenken. Aber mir kommt gerade Copywriting eigentlich ähnlich zu Comedy. Weil ein Comedian ist objektiv nur gut, wenn die Leute lachen. So, also es ist orientiert an einer Reaktion. Ihr könnt jetzt sagen, ich mache die krassesten Witze, aber wenn niemand im Publikum die checkt, ist das eine ganz klare Zielverfehlung. Und ich glaube, da sind Copy und Comedy sehr ähnlich zueinander tatsächlich.
Ja, glaube ich auch. Ich finde auch witzig, dass irgendwie da auch immer so Parallelen sind. Also zum Beispiel, du hast ja auch irgendwie, bevor du Copywriting gemacht hast, glaube ich, Stand-Up-Comedy gemacht. Paar Mal. Mhm. Oder?
Ja.
Und zum Beispiel.
Genau, ich habe das über ein halbes Jahr lang gemacht, in dem Jahr, wo ich Copywriting gemacht habe.
Ja. Also finde ich witzig. Und auch zum Beispiel, dass Robin auch so Comedy-affin ist. Und ich habe auch, also, keine Ahnung, vor ein paar Jahren war das auch voll mein Ding, dass ich mir da relativ viel, sage ich mal, politische Satire auch angeschaut habe. Also finde ich irgendwie spannend, dass das doch auch irgendwie nah beieinander liegt.
Ja, es ist halt einfach sehr ähnlich, weil du auch eine Story erzählst, sowohl in einem guten Verkaufstext als auch in Comedy. Du hast ein gewisses Mysterium, eine gewisse Neugier, so was ist die Punchline hinten raus jetzt bei einem Witz. Und die Punchline in Copywriting ist das Angebot, das dann aufgezeigt wird. Wenn du eine gute Werbung hast, einen guten Werbespot jetzt mal im Fernsehen, irgendwann haben wir alle mal einen gesehen, den wir toll finden, oder einen Text, den wir anfangen, dann denken wir uns auch, okay, krass, ich weiß, das ist jetzt eine Werbung, aber ich bin gespannt, wo es hinführt. Und idealerweise hast du den Effekt, und das führst du ja in einem Witz und in einem Text.
Ich habe mir ein sehr spannendes Thema überlegt, und zwar die Vereinbarkeit von Ethik und Copywriting, also wie ethisch Copywriting ist, würde ich interessant finden, was deine Meinung dazu ist, weil ich glaube auch vor allem so der Bereich, in dem ich jetzt tätig bin, ist es nochmal wichtig, also so Gesundheitsbranche, aber ich glaube in jedem Bereich, also auch Finanzen und Beziehungen, ist ja Ethik eigentlich auch ein sehr wichtiges Thema. Und ich bin mir sicher, also so wie ich dich kenne, hast du dich sicherlich auch schon mal mit dem Gedanken beschäftigt irgendwie. Deswegen ja, was sind deine Gedanken dazu? Wie vertretbar ist Copywriting und Ethik? Ist Copywriting immer ethisch? Kann Copywriting auch unethisch sein? Und wenn ja, was bedeutet das dann überhaupt?
Da müssen wir uns fragen, so was ist Ethik? Ne? Also ich habe jetzt mal hier Definition Ethik gegoogelt und hier steht: philosophische Disziplin oder einzelne Lehre, die das sittliche Verhalten des Menschen zum Gegenstand hat. Sittenlehre, Moral, Philosophie. Punkt. Also das ist die Definition. Es ist eine philosophische Disziplin. Insofern, also um jetzt mal ganz stumpf zu sein, weiß ich nicht, was Copywriting damit zu tun hat. Ich weiß, worauf du raus willst, aber wir müssen die Frage präzise formulieren. Wie würdest du es anders formulieren, ohne das Wort Ethik zu verwenden?
Würdest du sagen, Copywriting wird als Instrument, sage ich mal, immer so verwendet, dass es mit der Würde des Menschen und, sage ich mal, den Werten, die Philosophen der Aufklärung sozusagen nahelegen, immer vertretbar ist? Oder glaubst du, es wird, sage ich mal, auch teilweise verwendet, sage ich mal, in fragwürdigen Bereichen, die jetzt nicht unbedingt das Ziel haben, Menschen zu helfen oder die Menschheit an sich voranzubringen, sondern, sage ich mal, vielleicht den Profit von einzelnen Gruppen zu steigern?
Okay, wir starten mit Würde des Menschen, das ist natürlich big. Keine Ahnung, was hat das mit Würde des Menschen zu tun? Ich schätze recht wenig, wenn man jetzt mal ganz, ganz direkt ist und ich sage, keine Ahnung, ich mache ein Plakat, auf dem steht, springt von der Brücke, und der Person springt von der Brücke, greife ich auch nicht mal die Würde dieser Person an, die hat freien Willens gedacht, wow, finde ich ein gutes Statement, da bin ich dabei. So, also da würde ich das Würde des Menschen rausstreichen. Die Philosophen der aufklärenden Epoche kann ich nicht einschätzen. Ich bin da tatsächlich nicht so tief drin im Thema. Aber ich schätze, du willst darauf hinaus, Vielleicht mal von einer moralischen Perspektive, ist es gut oder schlecht?
Ja.
Okay. Meine Perspektive dazu ist, ist ein Messer halt gut oder schlecht? Ne? Man kann auf jeden Fall drüber sprechen, sollte jetzt jeder mit einer Machete rumlaufen oder nicht? Sollte man Macheten in der Einkaufsmall irgendwie sagen, so, okay, lass die lieber zu Hause? Würde auf jeden Fall Sinn machen. So, aber sollte man eine Machete zu Hause haben dürfen? Ja, warum nicht? Im Zweifelsfall brauchst du sie vielleicht. Und so ist auch Copywriting oder Verkaufspsychologie die Lehre dessen, auf was für Kommunikationssignale wir Menschen halt anspringen. Und das kann man entweder einsetzen, um, keine Ahnung, ein Online-Casino oder was weiß ich, das nächste, mach dein eigenes OF, dein eigenes OnlyFans-Account-Angebot durch die Prärie zu preschen und dabei gut
Ja.
abzucashen. Oder man kann sagen, ich bringe damit einen, keine Ahnung, einen Meditationskurs raus, der Leuten auf Pro Bono-Basis hilft. So in beide Richtungen kann es gehen. Und in diesem Spektrum bewegen wir uns halt. Und ich glaube, da ist halt jeder, da hat halt jeder so seinen eigenen moralischen Kompass. So, es gibt halt Dinge, für die möchte ich nicht schreiben, weil ich mir denke, die tragen zu einer Welt bei, die ich nicht cool finde.
Das
Ne?
ist okay, ja, das ist, was ich meine.
Ich glaube, das ist so der, das ist halt so der eigene Kompass. Oder wenn ich zum Beispiel einen Anbieter habe, wo ich halt merke, das Programm, das Produkt ist schlechte Qualität, aber das wird also Produkte dürfen ja auch von schlechter Qualität sein und verkauft werden, aber dann halt zum Beispiel günstig. Wenn man aber sagt, das ist das Krasseste und das ist irgendein Billigscheiß, so dann ist es halt nicht integer. Und ich
Ja.
glaube, das ist halt dann in der Verantwortung eines jeden Einzelnen zu sehen, wie setze ich Copywriting ein. Copywriting ist ja auch, also um das mal ganz, ganz explizit anzusprechen, dieselben psychologischen Mechanismen, die auch hinter Propaganda stecken. Ne? Also, ich meine, Propaganda, was ist die Definition davon? Das ist staatlich orientierte Kommunikation, um Massen in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Das wird ja auch heute Tag für Tag praktiziert. Also die Regierung, die Gesellschaft, die Verwaltung von Staaten, die haben eine bestimmte Mitagenda und da wollen sie Leute hinbringen und dann sagen sie, mach dies, mach jenes, hier sind Bilder, die dich dahin orientieren sollen oder dahin orientieren sollen. Frage ist halt, was macht man draus? Ne? Und da
Ja.
kommt nicht drum, für sich selbst halt Erfolge und Fehler zu machen. Also ich hatte auch, das habe ich auch schon häufiger erzählt, ein Produkt mal bei einem Kunden war in Richtung Horoskop. Und also, keine Ahnung, ich habe jetzt damit nicht so viel am Hut. Ich kann auch nicht sagen, ob es jetzt gut oder schlecht war, das Angebot an sich. Aber die Geschichte, die wir halt da entworfen haben, die war frei erfunden. Und ich habe halt recht schnell gemerkt, bei so einem Auftrag, das Geld, das dabei rumkommt, ist recht schnell wieder weg. Für mich war es interessant, so, das war in den ersten Jahren von meinem Copywriting, zu sehen, okay, kann ich etwas rüberbringen, selbst wenn ich nicht hinterm Angebot stehe? Kann Copywriting auch da funktionieren? Ja, kann es. Aber das Geld, das ich verdient habe, war schnell wieder weg. Und ich habe mir gesagt, ich mache nur noch Produkte, wo ich wirklich dahinter stehe. Wie
Ja,
siehst du es denn?
nee, sehe ich ähnlich tatsächlich. Also ich glaube auch, ich finde es spannend, dass du das so definierst. So Copywriting ist einfach, sage ich mal, ein Werkzeug, um, sage ich mal, Botschaft A zu Empfänger B zu bringen, wie ein Postbote, sage ich mal. Aber was du mit dem Brief verschickst und, sage ich mal, wie der Empfänger reagiert, muss man halt dann immer selber schauen, dass man halt integer damit ist. Und irgendwie, ich glaube, es ist einfach vielleicht umso wichtiger als Copywriter, einen eigenen inneren moralischen Kompass zu haben, der halt auch, sage ich mal, integer ist und dass man immer wieder reinhört und reinspürt irgendwie in sich selber und schaut, okay, ist das jetzt wirklich etwas, was ich vermarkten möchte und wo ich helfen möchte, dass das, sage ich mal, entweder zu einer besseren oder halt zu einer schlechteren Welt beiträgt. Und klar, also man kann auch solche Erfahrungen machen wie du halt und dann daraus lernen aus diesen Fehlern und dann halt in Zukunft die nicht mehr machen. aber ja, ich glaube auch, also grundsätzlich kann man nicht sagen, irgendwie Copywriting oder Werbung an sich ist böse oder schlecht, sondern ich glaube, es ist immer die Botschaft, die dahinter steht und die Menschen.
Ich glaube, das ist halt auch ein intellektuelles Argument sozusagen, so, okay, du solltest Leuten nicht, keine Ahnung, mit Werbung nicht vorschreiben, was sie tun, aber das Ding ist, du kannst Leuten mit Werbung auch nichts vorschreiben. Also wenn, keine Ahnung, ich jetzt, keine Ahnung, Haut, so, ich habe keine Issues mit meiner Haut. Wenn jetzt jemand mir sagt, okay, du brauchst eine Hautcreme, so, I don't know, wird vermutlich nicht ankommen. Wenn ich aber schon so Bedenken habe, so kann auch, ich finde meine Haut immer fettig oder ich habe keine Unreinheiten und möchte die loswerden, aber ich habe noch keine passende Creme gefunden oder sowas oder ich habe das Problem ignoriert und habe mich einfach nur so, keine Ahnung, bin ich ausgegangen, weil es mir peinlich war oder sowas und dann sehe ich das Angebot, es kann ja nur etwas ansprechen, das schon in mir drin ist. Und
Absolut,
sich
ja.
als Ritter der sozialen Gerechtigkeit einzusetzen und zu sagen, niemand darf so kommunizieren, ist ja eigentlich auch sehr respektlos gegenüber der Entscheidungskraft von jedem Einzelnen. Wenn ich
Ja.
eine Insta-Werbung sehe und die mich abholt und ich kaufe die einfach mal, dann ist das ja auch an mir. Ich kann ja auch sagen, ich kaufe nicht. Und
Ja.
dann alle als willenlose Schafe zu sehen und zu sagen, niemand darf Werbung machen, Produkte müssen einfach da liegen und jemand kauft es oder nicht, ist verblendet. Ne,
Ja.
weil zum Beispiel, vielleicht habe ich noch nie von, zum Beispiel Stephen Pressfield, das Buch, das wir angesprochen haben, The War of Art, das würde so vielen Leuten helfen, aber die wissen noch nicht, dass es ihnen helfen würde. Und dann könnte ein guter Werbetext eben die Verbindung schaffen zu, hey, hast du schon mal ein kreatives Projekt vorgehabt, aber wieder abgebrochen? Dann ist dieses Buch für dich. Das ist jetzt vielleicht nicht der Titel oder steht nicht auf dem Cover drauf. Insofern wird es jemand von außen nicht sehen, aber das ist genau, was Werbetexte machen. Die bauen halt diese Brücke. Ist halt
Ja,
die Frage, wo die Brücke hinführt.
absolut, absolut. Ich glaube auch, was vielleicht viele Menschen oft vergessen, wenn es so um Thema Werbung geht, dass es ja auch etwas sehr, sehr Positives sein kann. Also, dass man es ja auch aus einer helfenden Perspektive sehen kann. Also, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum viele Leute irgendwie auch Verkauf mit etwas Negativem verbinden oder mit etwas Amoralischem. Also, zumindest jetzt so aus der intellektuellen Perspektive, ist, weil sie denken, dadurch, dass die Person das dann kauft, ist ihr Leben zwangsläufig irgendwie schlechter, weil sie hat ja dann Geld ausgegeben. Aber ich glaube, was diese sehr eindimensionale Betrachtung außen vor lässt, ist halt, dass nehmen wir jetzt, bleiben wir mal beim Beispiel von dem Buch von Stephen Springfield. Das habe ich mir gekauft und es hat einen sehr, sehr positiven Effekt auf mein Leben gehabt. Und ich habe, sage ich mal, jeden Cent, den ich da investiert habe, genossen, dass ich das machen durfte. Also, dass ich in der Lage war, mir dieses Buch zu holen und davon zu profitieren. Und ich glaube, eben Copywriting und Verkauf und Werbung an sich ist oft auch einfach etwas sehr, sehr Positives und kann halt die Leben von sehr, sehr vielen Menschen extrem positiv beeinflussen. Und ja, ich glaube, also mir hilft es auf jeden Fall, da so diese Perspektive einfach zu haben und das im Hinterkopf zu behalten.
Yes, und man muss auch nicht die Menschheit damit retten und zu einer besseren Welt damit beitragen. Wenn ich zum Beispiel ein Webinar schreibe, ein Video, ein Pitch für jemanden, der Baukleber herstellt, dann ist er halt einfach gut in dem, was er tut. Es hat einen Einsatzbereich und das muss halt einfach knackig und gut rübergebracht werden und dann mache ich das. Und das ist dann nicht der höchste aller hohen Sinne
Nein.
auf der Oberfläche, aber dazwischen connectet es halt einfach Leute. Und ich glaube,
Ja.
man. Ich kenne auch aus dieser Perspektive, die wir am Anfang hatten, mit die reine Kunst ist so etwas, das wir auch sehr feiern. Und das ist ja
Ja.
auch bei Ingenieuren zum Beispiel so. Jemand, der zum Beispiel ein Auto baut, der ist dann sehr tativ drin, das geilste Auto zu bauen. Aber der ist vielleicht absolut unsympathisch und unempathisch. Und niemand wird von dem jemals ein Auto kaufen, obwohl er richtig geile Autos macht. Und da kommen dann halt Leute von außen ins Spiel, die halt vielleicht nicht so gut mit diesem technischen Detailkram basteln sind, aber die halt kommunizieren können, die dann sagen, hey, ich verstehe, was du machen willst, Ingenieur, ich komme auch mit deiner komischen Art klar. Hey, wenn du ein Auto suchst, hier ist, was du davon hast und du baust halt Brücken und da setzt man halt einfach als Copywriter oder als Verkäufer seine Talente ein und findet halt so seinen Platz in der Gesellschaft und im gemeinsamen Tun und Handeln. Und ich glaube, das
Absolut.
Muss man nicht zerdenken, sondern darf sich da als Teil von was Großem Ganzen sehen, wo man halt seine Rolle spielt.
Ja, sehe ich auch so, sehe ich auch so. Ja, ich musste gerade noch an ein anderes Buch denken, was du mir auch empfohlen hast. Wie hieß es nochmal? Crucial Conversations, das
Crucial
eine.
Conversations.
Und das andere, Never Split
Never
the
Split the
Difference.
Difference, ja.
Ja, die zwei Bücher waren auch sehr präsent irgendwie bei mir die letzten Wochen. Fand ich auch extrem spannend und auch zu sehen, irgendwie, dass so in dieser ganzen Kommunikationsbubble, sage ich mal, sich sehr, sehr viele Sachen auch überschneiden mit Copywriting. So, ich sag mal auch so, ja, Vertriebsstrategien und dass ich da Sachen teilweise wiedererkannt habe und sehen konnte, okay, man kann das eigentlich in so viel mehr Lebensbereichen anwenden. Also was ich damit sagen möchte, ist, man lernt die Sachen vielleicht irgendwie fürs Business, irgendwie, keine Ahnung, wie erstellst du irgendwie ein gutes Angebot für deinen Kunden, dass es für ihn besonders mehrwerthaltig ist und dass er das auch erkennt und das dann kauft. Und dann kannst du aber diese Skills, die du, sag ich mal, für dein Business gelernt hast, perfekt auch übertragen auf dein Privatleben, vielleicht in der Kommunikation mit deiner Familie oder mit Freunden, auf eine sehr, sag ich mal, wohlschaffende Art und Weise. Also jetzt nicht irgendwie, dass du denen was verkaufst, aber einfach die Art der Kommunikation ist nochmal anders, glaube ich.
Ja, um jemanden etwas verkaufen zu können, braucht es ja Klarheit. Kai macht gerne das Beispiel so von wegen, welches Auto würdest du jetzt einer 18-Jährigen schenken, die gerade ihren Führerschein bekommen hat? Oder welches Auto würdest du dem Papst verkaufen oder dem Bundeskanzler oder einem neureichen Online-Unternehmer oder was auch immer? Dann passen ja verschiedene Autos dazu. Und da kommen wir schnell drauf, weil wir Klarheit darüber haben, wie wir uns diese Person vorstellen. Und die meisten zwischenmenschlichen Konflikte entstehen ja, weil wir einander nicht verstehen und von verschiedenen Dingen reden. Die Person kommt rein und sagt, ah, alles hier ist scheiße. Keine Ahnung, zu einem Familientreffen oder wenn man ein Produkt hat als Firma oder sowas oder die Freundin oder der Freund. Und wenn man dann sagt, ah, du findest immer alles scheiße, du bist doch scheiße. Und dann schon redet man aneinander vorbei und kloppt nur aufeinander ein. Aber wenn man dann eben fragt, okay, was meinst du denn? Das und das und das. Ah, okay. Was ist denn dort? Und dann einfach Nachfragen stellt, um auf den Punkt zu kommen. Dann, was zu besprechen hat, kann man eben ganz gezielt darüber sprechen. Und manchmal verdampft auch die Emotion schon, wenn man einfach ein bisschen Klarheit darüber bekommt und auf einmal kann man sehr viel ruhiger und harmonischer miteinander reden. Und also da stimme ich dir absolut zu. Da finde ich Copywriting, Selbstständigkeit, Kundengewinnung hat mein Leben auch jenseits des Berufs enorm bereichert.
Finde ich sehr, sehr spannend. Und ich finde auch zum Beispiel in dem Never Split the Difference Buch berichtet ja der Autor, der ja Verhandler, also Geiselverhandler, heißt es so schon, oder?
Genau, FBI
Geisel.
Geiselsituation Verhandler. Also wenn jemand als Geisel genommen wird, dann kommt der und verhandelt mit dir.
Exakt. Und irgendwie, was er beschrieben hat, also ich habe erst heute Morgen auch wieder weitergelesen in dem Buch. Und so diese starke, starke Konfrontation, die man irgendwie am Anfang hat, irgendwie, und diese Drucksituation mit der Geisel und die Forderungen des Geiselnehmers und auf der anderen Seite halt die Familie, die dann irgendwie per Telefon mit denen kommuniziert. Und dass er auch gesagt hat, dass so der wichtigste so Knackpunkt war, den er für sich verstanden hatte, ist, dass die Verhandlung erst dann erfolgreich möglich ist, wenn diese Spannung und diese Konfrontation rausgenommen wird, indem man Verständnis zeigt, was ja im ersten Moment absolut kontraintuitiv ist. Und ich glaube, man muss ja, also die meisten von uns werden zum Glück nicht in so einer Situation sein mit so einer Geiselnahme, aber es kann ja auch einfach ein Gespräch jetzt, keine Ahnung, an Weihnachten mit der Familie sein, vielleicht mit jemandem, mit dem man sich normalerweise vielleicht nicht so gut versteht, dass man am Anfang, sage ich mal, Verständnis zeigt und irgendwie so versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden und dann basierend darauf zu kommunizieren. Das fand ich extrem einleuchtend und unterstreicht auf jeden Fall auch nochmal das, was du vorhin gesagt hast.
Ja, in der Geiselsituation ist wahrscheinlich in dem Buch, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist jemand in der Bank und keine Ahnung, hat einige Geiseln und ich muss jetzt mit dem telefonieren und irgendwie schauen, ob wir auch eine Lösung finden, außer es werden einfach alle abgeknallt, dass ich sagen würde, bist ja ganz schön Bedouli jetzt, ne? Muss ja ganz schön stressig da drin sein. Ja, schon. So, und dann, man hat zumindest einen gemeinsamen Nenner, wo man anfangen kann. Oder wenn man am Telefon jemanden anruft, um zu sagen, ich möchte Copy für dich schreiben oder wärst ein cooler Kunde oder sowas. Und die Person sagt, ah, du bist die tausendste Person, die mich anruft, der nervt mich. So, boah, okay, muss ganz schön nervig sein. Schon wieder so ein Typ, der irgendwas andrehen will. Ja, genau. So, und dann, Verständnis ist halt so eine Grundbasis, aus der man arbeiten kann. Auch wenn wir Texte schreiben für unsere Kunden, ne, dann müssen wir auch erstmal Recherche machen und rausfinden, was wollen die Leute, die Texte lesen, also die Kunden unserer Klienten quasi, was wollen die überhaupt? Und die Klarheit braucht's. Cool. Esther, wir können sehr gut, glaube ich, Nerd Talk haben. Vielleicht machen wir noch mal ein paar Follow-up-Episoden dazu.
Ja, sehr gerne.
Du hast ja jetzt für dich so dein erstes großes Jahr der Selbstständigkeit mit auch einem sechsstelligen Umsatzvolumen, um mal hier korrekt zu bleiben, abgeschlossen. Also schon mal cool, geiler Meilenstein. Was hast du dir so fürs nächste, ne, jetzt sind wir beim Jahreswechsel, was hast du dir für 2025 vorgenommen? Wo geht's für dich weiter? Was ist die Reise?
Okay, ja, große Frage natürlich. Ich überlege gerade, was ich hier noch verraten darf und was schon Geschäftsgeheimnisse sind. Also es soll auf jeden Fall in dieselbe Richtung weitergehen. Und sage ich mal, es darf wesentlich größer werden, einfach weil ich das, was ich mache, teilweise Kunden ablehnen musste, weil ich einfach, sage ich mal, nicht die Kapazität hatte. Und ja, das möchte ich, sage ich mal, 2025 anders machen, dass ich auch wirklich, sage ich mal, alle meine Kunden gut betreuen kann. Und ich überlege gerade, wo soll es hingehen? Also ich würde schon auch gerne, glaube ich, mein Team erweitern, mit mehr Leuten zusammenarbeiten. Ich glaube, das liegt mir und freue mich auch immer, wenn ich irgendwie sehen kann, dass andere Leute genauso begeistert an etwas mitarbeiten, wie ich es tue. Also so ein bisschen so dieser Team-Spirit ist, glaube ich, auch erfrischend, nachdem man vielleicht eine längere Zeit alleine hat, dann Leute mit dazu Symbiose irgendwie zusammenwirken zu können.
Ja, es macht einfach mehr Spaß zusammen. Also ich glaube, du hast auch so die Art, wo du dich gerne so in deine Workhöhle zurückziehst und so dein Ding machst, so wie
Ja,
viele Künstler,
ja.
aber dann halt auch mit Leuten zusammenkommen, das macht es halt nochmal geiler.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
Cool.
Fall.
Esther, danke dir für deine Zeit.
Danke dir, Max.